wie empfinde ich die Lernkultur mittlerweile als sehr gut. Und wie wir es umsetzen, ist wirklich gemeinsam mit unserer Geschäftsführung Raum dafür zu schaffen.
E-Learning Inc., der Podcast für digitale Aus- und Weiterbildung.
Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge E-Learning Inc., ein Podcast für jeden gemacht, der sich für E-Learning, Weiterbildung und generell Digitalisierung interessiert. Ich bin Vanessa. Heute in der Folge habe ich Mohanna Azamandi zu Gast. Mohanna ist die erste Chief Learning Officerin bei Microsoft Deutschland. Mit ihr habe ich darüber gesprochen, wie Weiterbildung bei Microsoft funktioniert und was andere Unternehmen davon lernen können. Außerdem verrät Mohanna ihre persönlichen Tipps zum Thema Weiterbildung und ihre liebsten Informationskanäle. Ergebnis ist die bisher längste Folge E-Learning Inc. Daher möchte ich euch an der Stelle gar nicht zu viel verraten, sondern mach's kurz und steig direkt in das Interview ein. So, hallo Mohanna, schön, dass du trotz der heißen Temperaturen Zeit gefunden hast für die Podcast-Aufnahme. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich starte auch direkt mit einer Einstiegsfrage, die du in deinem eigenen Audiocast selbst als die dir am meisten gestellte Frage genannt hast. Was machst du in deiner Rolle als Chief Digital Learning Officer bei Microsoft eigentlich?
Ich bin in meiner Rolle verantwortlich für das Thema Aus- und Weiterbildung für unsere eigenen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, aber auch im technischen Bereich für das, das Technical Skilling, so nennen wir das, unserer Kunden, unserer Partner und tatsächlich ganz neu mittlerweile auch für das Thema Future Generations, also die Skills der zukünftigen Generation. Nicht nur die Studenten, sondern auch die Gesellschaft. Ne? Was machen wir, damit die Arbeitnehmerinnen da draußen oder Arbeitnehmer da draußen zukünftige Skills, also digitale Kompetenzen aufbauen für die Rollen, die relevant werden.
Ja, du bist ja eigentlich studierte Psychologin und wolltest Profilerin werden. Wie kamst du dann in deine Rolle als CLO und zu Microsoft? Gibt es da Parallelen zu einer Profilerin vielleicht?
Ich würde tatsächlich sagen, ja. Also als Psychologin bringt man natürlich so einiges mit, was im Unternehmen immer nützlich ist. Das kann ich, glaube ich, ganz, ganz gut sagen. Wie ich zu Microsoft gekommen bin, ist, ich würde eher sagen, ungeplant. Weniger Zufall, sondern ich hatte es eigentlich nicht geplant. Also hättest du mich vor 10 Jahren oder vor 12 Jahren gefragt, wo siehst du dich beruflich? Wäre wahrscheinlich die Chief Learning Officer Rolle nicht die erste gewesen, die in den Sinn kam. Ich habe aber tatsächlich auch in meinem Studium immer wieder drüber nachgedacht, ob ich in die Wirtschaft wechseln sollte. Ich habe schon immer ein Grundinteresse mitgebracht, einmal an Technik, aber auch an BWL-Themen. Ich war eine Zeit lang selbstständig als Studentin, habe einiges im Marketingbereich gemacht. Und bin tatsächlich so zum Ende des Studiums in Kontakt gekommen mit jemandem in meiner Heimatstadt, der eine IT-Firma geleitet hat. Und wir haben uns unterhalten und die haben für diese IT-Firma einen internationalen Projektmanager gesucht. Es klang unglaublich spannend und ich sagte mir das, was ich mir tatsächlich auch heute immer noch sage: Was hast du zu verlieren? Sieh das als Learning Opportunity, hör dir einfach an, was die machen, geh ins Vorstellungsgespräch. Ich war im Vorstellungsgespräch, es klang unglaublich spannend. Also habe ich angefangen, dort zu arbeiten mit dem Plan, das machst du 2 Jahre und dann kannst du zurück in dein Profiling-Job sozusagen. Ist ja immer gut, wenn man auch andere Luft geschnuppert hat. Ich bin nie wieder zurückgegangen, weil ich dann in diesem internationalen Bereich war. Ich habe angefangen, mit großen Konzernen zu arbeiten, bin in den Consulting-Bereich gewechselt. Und dieser Austausch, den ich da hatte, dann Zugang zu der neuesten Technologie, zu unglaublich viel Wissen und schlauen Leuten, das hat so diese Neugierde befriedigt, die schon immer da war. Und so ist damals auch der Kontakt zu Microsoft entstanden. Und ich bin dann da irgendwann den Schritt gegangen, zu Microsoft zu wechseln, war dann im Bereich Partner Enablement verantwortlich oder tätig. Und Partner Enablement bedeutet, ich war bei uns im Raum Zentral- und Osteuropa für das Thema Skills unserer Partner zuständig. Wir haben ungefähr 40.000 Partner in der Region gehabt und da ging es natürlich darum, wie bauen wir die richtigen Kompetenzen auf, und das war so der Verantwortungsbereich meines Teams. Ja, und so hat sich dann dieses Thema Skills und Learning so ein bisschen wie so ein roter Faden durch meine Microsoft-Laufbahn gezogen. Ich war im Marketingbereich, im Business Development Bereich, aber das Thema lebenslanges Lernen hat mich immer begleitet. Und vor gut 3 Jahren bin ich nach Microsoft Deutschland gewechselt und habe als Head of Employee Learning, also wirklich als Leiterin der Mitarbeiterqualifizierung, angefangen und habe da dann tatsächlich unterstützt, dass wir die neue Chief Learning Officer Rolle designt und etabliert haben. Und meine Rolle ist ja auch vor 2 Jahren im Zuge der digitalen Transformation entstanden. Und ich hatte das Glück, dass ich sie selbst mit aufbauen konnte und nun die allererste Chief Learning Officerin bei Microsoft in Deutschland bin.
Ja, und würdest du dich selbst als neugierigen Typ beschreiben? Du hast eben schon gesagt, du hast den Schritt gewagt, weil du gesagt hast, du siehst das selbst als Learning Opportunity an.
Neugierig, ja, neugierig nach Wissen. Weniger neugierig, was Menschen in ihrem Privatleben machen. Das ist so, da hat sich tatsächlich niemals genug Neugierde ausgebildet. Aber ich bin unglaublich neugierig, warum die Welt so tickt, wie sie tickt, ja. was Technologie für uns machen kann. Und das dann gepaart mit einer Kreativität.
Und wie viel Zeit investierst du selbst jeden Tag in deine Weiterbildung?
Jeden Tag mindestens 30 Minuten. An manchen Tagen ein bisschen mehr, wenn es darum geht, wirklich formal zu lernen. Also ich mache die Unterscheidung zwischen formellem und informellem Lernen. Aber ich starte meinen Tag zum Beispiel immer mit 30 Minuten lesen oder hören, was gerade in der Welt oder in meiner Industrie zum Beispiel passiert. Das mache ich, bevor mein Arbeitstag sozusagen beginnt. Und ganz ehrlich, ganz viele da draußen machen das auch und sind sich vielleicht gar nicht bewusst, dass das Lernzeit ist. Wir lesen Zeitungen, wir befassen uns mit Blogs, wir sind vielleicht bei LinkedIn, Xing unterwegs, wir hören einen Podcast. Das gehört für mich tatsächlich alles zum lebenslangen Lernen. Es muss nicht immer ein klassisches Training sein, in dem ich sitze.
Ja, aber du hast es dir dann praktisch auch zur Morgenroutine festgemacht, weil ich denke, was viele sagen heutzutage, oh, ich schaff's nicht, mir Zeit fürs Lernen zu schaffen. Was würdest du dann sagen, wie geht's?
Ich würde eher in Frage stellen, warum man die Zeit nicht hat. Schaut jemand dann Fernsehen? Gucke ich, ne? Streame ich dann vielleicht? Spiele ich eher an meinem Handy? Die Zeit ist eigentlich immer da. Man muss sie sich einfach priorisieren. Ist genau das Gleiche wie Zeit zu nehmen für körperliche Fitness oder einfach Bewegung. Wie oft sagen wir, dass wir keine Zeit dafür haben? Wenn wir aber da mal wirklich ausrechnen, was wir stattdessen machen, wird uns bewusst, eigentlich hätte man am Tag eine halbe Stunde, eine Viertelstunde, um etwas zu machen. Also mein Tipp ist wirklich, sich die Zeit zu nehmen und wenn es nur 10 Minuten am Tag sind, einfach starten. Das ist so mein erster Tipp. Auch wenn es klein ist, man gewöhnt sich das tatsächlich an und versuchen aus 10 Minuten oder aus einer Viertelstunde ein bisschen mehr zu machen. Und sobald sich die Routine sozusagen entwickelt hat, wird das immer einfacher.
Ja. Was sind denn deine Top 3 Informationskanäle?
Ich bin großer Fan von LinkedIn Einfach, weil es mir die Möglichkeit gibt, einmal natürlich so in meiner eigenen Filterblase, in der ich lebe, natürlich zu schauen, was gerade passiert, was sind so relevante Themen in der Industrie, die für mich relevant ist, aber auch durch ein diverses Netzwerk einfach Zugriff auf Artikel und Meinungen zu bekommen, die mir sonst vielleicht entgangen wären. Also das finde ich immer besonders spannend und versuche auch wirklich die Zeit dafür zu nutzen, Dinge zu lesen. Gar nicht nur, um zu interagieren, zu liken oder zu kommentieren, sondern auch wirklich die Artikel zu lesen, sie mir abzuspeichern oder auch mit meinem Team zu teilen. Ansonsten bin ich ein großer Fan mittlerweile von Podcasts, weil sie mir wirklich erlauben, zuzuhören, wenn ich unterwegs bin, jetzt zu Corona-Zeiten und Homeoffice und alles findet zu Hause statt, nutze ich tatsächlich wirklich Podcasts noch viel mehr, um einfach, ich gehe raus, habe dann sozusagen das Learning im Ohr und habe Zugriff auf andere Themen, die vielleicht außerhalb dieser klassischen Learning-Welt sind. Und ansonsten tatsächlich auch immer noch Print und klassische Digitalmedien. Also ich bin, ich lese viel, was McKinsey zum Beispiel macht. Ich mag das Harvard Business Manager Magazin. Ich mag vieles, was Forbes macht. Also so unterschiedliche Medien. Also sowohl digital, aber ab und zu mag ich auch wirklich immer noch ein Printmagazin in der Hand haben und versuchen vielleicht ein bisschen in der Sonne zu sitzen, in meiner Mittagspause Sonnenstrahlen abzubekommen und etwas zu lesen, was ich jetzt vielleicht digital so nicht machen würde, weil es ein paar Seiten lang sind.
Ja. Jetzt hast du eben schon gesagt, deine Rolle wurde im Zuge der digitalen Transformation geschaffen. Warum genau wurde sie denn geschaffen und welche Rolle spielt Weiterbildung bei Microsoft?
Das ist eine sehr gute Frage. Die Rolle des Head of Employee Learning, also jemanden oder des Learning Directors, die hat es natürlich vorher schon gegeben. Die hatte ich vor 3,5 Jahren schon inne. Das heißt, das Thema Lernen, Weiterbildung war schon immer zentral für uns. Unter Satya Nadella, unserem neuen, wenn ich ihn noch neu nennen darf, CEO, wurde das Thema, wir nennen das halt Learning Company, also wirklich eine Organisation, die weiter lernt, wurde das Thema natürlich immer wichtiger. Nicht nur für die einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, um marktfähig zu bleiben, aber auch für das Unternehmen, um Innovationen zu treiben, die unsere Kunden und Partner bestmöglichst zu unterstützen, um einfach wirklich auch das Industrie-Know-how zu haben, was relevant ist im Markt. Das sind natürlich alles Themen gewesen, das sind alles nach wie vor Themen, die Lernen sehr wichtig gestalten. Die Änderung der Rolle und wirklich die Etablierung der Chief Learning Officer Rolle kam damit einher, dass wir irgendwann tatsächlich bemerkt haben, es reicht nicht mehr aus, nur nach innen gerichtet zu arbeiten. Das heißt zu sagen, wir konzentrieren uns auf das Thema Learning und Development für unsere eigenen Mitarbeiter. Wir können auch im Markt, wenn ich sage im Markt, meine ich nicht nur die Kunden und Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, sondern auch die Gesellschaft. Wir können dort viel mehr Verantwortung übernehmen und das, was wir intern lernen und umsetzen, extern einfach öffnen. Und so wurde diese Rolle geschaffen. Das heißt, es ist tatsächlich etwas Neues. Ich habe es auch so in anderen Unternehmen noch nicht kennengelernt, dass der Chief Learning Officer sowohl für die interne Weiterbildung im Unternehmen verantwortlich ist, aber auch das Thema Learning und Skilling extern im Markt positioniert. Und das bedeutet viel mehr als Microsoft-Technologie weiterzugeben oder jemandem beizubringen, wie das genutzt wird. Natürlich ist das ein Teilaspekt davon. Ein anderer Teil ist aber zu definieren, was sind digitale Kompetenzen, die wir brauchen und wie kann ein ein großer Player wie Microsoft zusammen mit anderen Playern im Markt Partnerschaften eingehen, um wirklich andere Unternehmen zu unterstützen, Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer zu unterstützen, um wirklich diese Skills aufzubauen.
Ja.
Das ist das Setup und das ist die Begründung, also wirklich etwas für das Unternehmen, damit unsere eigenen Mitarbeiter natürlich die Skills haben und zum anderen auch einfach, um unsere Mission zu erfüllen, alle da draußen nennen wir sie mal, also wirklich die Gesellschaft auch aktiv zu unterstützen und Zugriff auf das Thema Skills zu erlauben.
Und was sind die digitalen Kompetenzen, die wir brauchen?
Ich würd tatsächlich sagen, die sind unterschiedlich, je nach Industrie. Die wichtigste für mich persönlich ist immer, erstmal zu verstehen, was bedeutet es, sich in der digitalen Welt überhaupt zurechtzufinden. Wie finde ich Informationen? Wie organisiere ich Informationen? Aber auch, wenn es darum geht, wie verstehe ich, was mir da vermittelt wird? Kann ich unterscheiden zwischen nicht richtig und falsch, sondern zwischen wahr und unwahr? Das ist also wirklich super, super basic. Das ist so der erste Punkt. Der zweite ist, dass es alles, was wirklich mit dem Thema künstliche Intelligenz, Machine Learning, dass man da einfach ein Grundverständnis aufbaut. Nicht jeder von uns muss coden können, definitiv nicht. Ich sollte aber ein Grundverständnis haben, was künstliche Intelligenz bedeutet, wie wir das heute schon in allen Bereichen eigentlich einsetzen und dass es kein Wissen oder kein Thema für einen Science-Fiction-Film ist, sondern wirklich um uns herum heute schon stattfindet. Das sind für mich so die Schlüsselkompetenzen, wenn es darum geht. Und dann kann man natürlich unterschiedlich in die Tiefe gehen, je nachdem, in welchem Bereich man ist. Bin ich jetzt zum Beispiel in der Marketingwelt unterwegs, sollte ich natürlich wissen, was digitales Marketing bedeutet, aber auch das ganze Thema Marketing Analytics, also wie kann ich Technologie nutzen, um wirklich Wissen herauszuziehen, ob meine Marketingkampagnen funktionieren oder nicht? Was sind die neuen Medien da draußen und wie baue ich die richtige Kompetenz auf, sie zu nutzen? Das sind so einige der Kernkompetenzen, die man einfach aufbauen muss. Und grundsätzlich für die Gesellschaft würde ich sagen, das Thema, wir nennen das Digital Literacy, also wirklich Basiswissen, was bedeutet denn Cloud? Damit jeder da draußen das versteht. Wie kann ich das nutzen? Und künstliche Intelligenz, wie gesagt, hatte ich schon erwähnt. Und da kann man natürlich ins unermesslich Tiefe gehen. Aber das sind alles so meiner Meinung nach mittlerweile Kleinigkeiten, die jeder von uns besitzen sollte. Und da müssen wir auch einfach in den Schulen anfangen, diese Schlüsselkompetenzen aufzubauen.
Jetzt nochmal bezogen speziell aufs Corporate Learning. Was denkst du, ist denn zielführender, um derartige Kompetenzen aufzubauen? Entweder die Zuweisung von Schulungen ganz klassisch top-down oder die Mitarbeiter selbst entscheiden lassen, welche Weiterbildungen sie besuchen möchten?
Beides. Ich persönlich propagiere immer beides. Einmal natürlich top-down. Warum? Nicht, weil da, oder sagen wir mal lieber von vorne nach hinten. Ich mag diese Bezeichnung nicht, dass man immer das Gefühl hat, das Management ist oben und spricht dann runter. Es ist eher von vorne vielleicht nach hinten.
Ja.
Warum ist es wichtig, dass das Management, die Geschäftsführung auch bestimmte Dinge natürlich entscheidet? Weil sie wissen, wo ein Unternehmen hin möchte. Weil sie natürlich definieren, was ist die Mission und Vision des Unternehmens, weil sie hoffentlich mit ihrer HR, aber auch mit ihrer Learning-Abteilung und ihrem Vertrieb eng zusammenarbeiten und zu definieren, was sind was sind die Skills, die unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter brauchen, um die Unternehmensmission zu erfüllen. Und wenn man bestimmte Themen wirklich verpflichtend macht, dann wird es, das ist meine persönliche Erfahrung, auch einfacher für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, diese Trainings abzuschließen. Einem wird automatisch eher die Zeit gegeben, wenn das Management ein Training unterstützt. Warum ich aber sage, dass ich beides propagiere, ist, bis zu einem gewissen Grad kann sehr gut vorgegeben werden, was die Themen sind, die man benötigt. Der nächste Grad ist, wir brauchen auch das Thema Empowerment, also die Eigenverantwortlichkeit. Und ich fühle mich und ich bin eigenverantwortlich, wenn ich auch mitsprechen kann, was die Themen sind, die ich lernen möchte. Wird mir alles wirklich von vorne bis hinten vorgegeben, bin ich natürlich sehr eingeschränkt. Wenn man also sozusagen Geschäftsführung gibt einen Teil mit, den anderen Teil definieren die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selbst und das kombiniert man, dann hat man tatsächlich das stärkste und beste Angebot, weil es viel individueller ist. Es ist auf die Person zugeschnitten und ich habe die Freiheit auch selbstbestimmt dabei zu sein und zu definieren, in welche Richtung geht mein Learning. Das heißt, was brauche ich für meine Rolle? Was ist die Empfehlung meiner Geschäftsführung? Weil sie vielleicht Informationen haben, die ich so nicht komplett habe. Aber auch, ich weiß ja für mich selbst, wo habe ich vielleicht Lücken oder wo kann ich mich einfach noch verbessern? Und das zusammengebracht ist meiner persönlichen Meinung nach immer der beste Ansatz. One size fits all funktioniert mittlerweile nicht mehr und lässt auch sehr, sehr viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einfach außen vor. Man muss schon drauf eingehen, damit es auch wirklich funktioniert. Und ich kann aus Erfahrung reden, genau das setzen wir mittlerweile bei Microsoft um. Es funktioniert immer besser.
Wie würdest du denn die Lernkultur ganz konkret bei Microsoft beschreiben und was tut ihr, um sie zu fördern?
Wie würde ich die Lernkultur beschreiben? Die wichtigste Antwort ist wahrscheinlich, haben wir eine Lernkultur oder nicht? Da ist die Antwort, heute die Antwort, wir haben sie. Und Lernkultur bedeutet für mich nicht nur, passiert Learning oder wird Training und Weiterbildung priorisiert, sondern es ist vielmehr, wird es genutzt, wird offen drüber gesprochen und haben wir eine Kultur etabliert, in der Raum und Zeit geschaffen wurde für das Thema Lernen und Weiterbildung. Und wie wir es umsetzen, ist wirklich gemeinsam mit unserer Geschäftsführung Raum dafür zu schaffen. Das ist wirklich das eine. Also auch immer wieder die Diskussion zu haben und die Gespräche zu suchen. Wie können wir das Thema Lernen, also auch das Thema lebenslanges Lernen in der Arbeitswoche priorisieren? Wie stellen wir sicher, dass wir das richtige Angebot haben? Das ist natürlich das eine. Hast du die richtigen Programme? Hast du die richtige Modalität? Das andere ist, kommt das genauso bei deinen Mitarbeitern an, wie du das designt hast? Und wir arbeiten sehr eng mit unserem Betriebsrat zum Beispiel zusammen. Es ist wirklich eine Partnerschaft, die unglaublich wichtig ist und die ich jedem Unternehmen mit Betriebsrat empfehlen kann. So unser Betriebsrat weist uns auf Themen hin, die einfach die Mitarbeiter beschäftigen, gibt uns mittlerweile sehr gute Tipps, was wir eventuell machen können. Sie helfen uns ungemein, wenn es darum geht, auch Vertrauen mit den Mitarbeitern aufzubauen, dass wir wirklich das Wohl unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Sinn haben. Und wir unterstützen das ganze Thema Lernen mit, mal ist es Gamification, wir haben etwas etabliert, das nennt sich Learning Days, wo wir wirklich einmal im Quartal einen ganzen Tag und im gesamten Unternehmen ausblocken und der Tag wird für das Thema Lernen genutzt.
Ja.
Warum wir das machen, ist nicht, um an diesem Tag vorzugeben, was gelernt wird und wie, sondern einfach auch zu sagen, das ist ein Tag für uns alle, das ist unser Lerntag. Jeder Mitarbeiter entscheidet für sich, ob ich teilnehme, ob ich in der Gruppe etwas machen möchte, nutze ich etwas von dem großen Angebot des Events oder nutze ich den Tag wirklich für mein eigenes Lernen, weil ich vielleicht gerade eine technische Zertifizierung machen muss und ich möchte dazu mehr wissen oder ich muss mich da einarbeiten, arbeite ich mit einer Gruppe und mache ein Training gemeinsam. Das Schöne daran ist, aber erstens hat es diesen Event-Atmosphäre. Noch wichtiger, man tut etwas gemeinsam. Wir sprechen drüber. Unsere Geschäftsführung ist genauso involviert wie unsere Praktikanten. Also wirklich jeder ist eingeladen, jeder ist mit dabei. Und ganz oft ist es so, dass an diesem Tag es kaum Meetings, kaum Konferenzcalls, kaum E-Mails gibt.
Also es wird ganz klar die Zeit dafür geschaffen.
Absolut. Und wir haben irgendwann auch angefangen, wirklich zu etablieren, dass wir das Thema Lernen und weiter lernen und anderen von unserem Wissen profitieren zu lassen, dass wir das auch wirklich feiern. Das heißt, wenn es dann darum geht, unseren Mitarbeitern, ne, jeder hat ja so Themen wie Rewards, Recognition, da ist das Thema Learning ein ganz großer Aspekt. Und dann geht es nicht darum, was habe ich als Individuum selbst Tolles gelernt oder gemacht, das ist natürlich wichtig, aber noch mehr ist es, wie habe ich andere daran teilhaben lassen, wie habe ich mit meinem Wissen vielleicht einen Kunden oder einen Partner aktiv unterstützt, wie habe ich einen Kollegen zum Beispiel geholfen mit einem Projekt. Und das sind die Dinge, die wir wirklich feiern, die wir ganz transparent machen und auch dann wirklich organisationsweit drüber sprechen. Und das sind so diese kleinen Sachen, aber das alles hat uns dann wirklich geholfen, eine richtige Lernkultur zu schaffen und nicht nur zu sagen, Lernen ist jetzt wichtig, aber jeder muss jetzt selbst damit zurechtkommen.
Ein Thema, in dem Microsoft ja auch sehr präsent ist, ist das Thema Diversität. Ich habe immer das Gefühl, da macht ihr auch sehr viel und da sprecht ihr auch sehr viel drüber. Wie denkst du denn, hängen Diversität und Lernkultur zum Beispiel zusammen?
Also unglaublich wichtiges Thema und ein sehr wichtiges Thema auch für mich als Person. Für mich geht das Hand in Hand. Je diverser ein Team, und divers ist nur, meine ich nicht rein Geschlecht oder Religionszugehörigkeit oder Hautfarbe.
Das macht also fachliche Vielfalt auch.
Auch fachliche Vielfalt, genau. Das alles macht ein Team so viel erfolgreicher, weil man dann, du bist einfach wirklich in der Lage, anders zu denken, unterschiedliche Sichtweisen an einen Tisch zu bringen. Und ja, manchmal dauert es vielleicht etwas länger, zu einem Konsens zu kommen. Aber ich denke, jeder, der Diversität wirklich ausprobiert hat im Team, weiß, diverse Teams sind erfolgreicher, weil sie Probleme auch besser lösen können. Weil es einfach unterschiedliche Menschen in einem Team gibt, die besondere Perspektiven bringen. Und unser Lernen ist um einiges besser geworden, seitdem wir diverse Teams haben, die die Programme und die Inhalte entwickeln.
Und wie würdest du sagen, müssen gute Lernangebote gestaltet werden? Gibt es da sowas wie 3 goldene Regeln bei Microsoft?
Goldene Regel ist, wahrscheinlich ist das die Platinum-Regel im Moment, ist das Thema Accessibility. Also ist ein Lernprogramm so gestaltet, dass jede und jeder unserer Mitarbeiter es nutzen kann. Das heißt, ob ich jetzt eine Seh- oder eine Hörbehinderung habe, ob ich vielleicht eine Leseschwäche habe oder nicht. Das heißt, wenn wir unsere Programme designen, achten wir extrem darauf, dass es wirklich für alle nutzbar ist. Und das ist, wenn zum Beispiel, muss ich vielleicht ein Beispiel einfach nehmen, um das zu erklären. Ein klassisches E-Learning-Angebot ist ein Video, man hat einen Menschen vor sich, ganz oft oder vielleicht zwei Menschen, die miteinander sprechen, beziehungsweise zeigen dann vielleicht eine Folie, wo Informationen draufsteht. Wenn ich jetzt jemanden habe mit einer Sehschwäche, ne, oder jemand ist blind und kann die Slides gar nicht sehen und hört nur zu, ich habe nicht die gleiche Erfahrung wie jemand ohne Sehschwäche oder jemand, der einfach sehen kann, weil ich diese Slides nicht lesen kann. Das heißt, da ist es unglaublich wichtig, dass man darauf achtet, dass dann wirklich auch vorgetragen wird, was auf einer Folie steht. Das heißt, wir dürfen nicht immer davon ausgehen, dass diejenigen, die das Programm designen, wir können nicht davon ausgehen, dass jeder Mensch da draußen in der Lage ist, uns zu folgen, nur weil wir zwei gute Augen haben, weil unsere Ohren funktionieren, weil wir die Sprache flüssig sprechen und so weiter und so fort. Also das ist wirklich unsere Nummer 1 Priorität. Die zweite goldene Regel ist, das ist keine goldene Regel, ich würde sagen, der zweite Punkt, auf den wir natürlich immer achten, ist die Modalität. Und dass man die Modalität anpasst zu dem Content, also zu den Inhalten, die man vermitteln möchte. Da kommt vielleicht ein anderes Beispiel. Ich kann kein klassisches Face-to-Face, also ein Workshop, der normalerweise in einem Raum über 2 Tage oder über 5 Tage stattfindet, kann ich nicht einfach 1:1 ummodeln und sagen, wir machen das jetzt einfach virtuell. Wir machen die Kamera an und ihr sitzt alle jetzt eine Woche vor dem PC, guckt in die Kamera. Das funktioniert natürlich nicht. Das heißt, da muss man auch wieder sich an seinen Schreibtisch setzen und überlegen, wie kann ich das umsetzen, dass es interaktiv ist? Wie kann ich Pausen besser integrieren? Also nicht einfach Dinge 1:1 übersetzen, ob es jetzt virtuell oder in Person ist. Das funktioniert nicht. Sich gute Gedanken machen, was will ich rüberbringen und welches Format ist das Richtige. Es gibt einiges, was man virtuell wunderbar machen kann. Anderes funktioniert eher in einer persönlichen Interaktion. Also da wirklich drauf achten. Und der dritte Punkt ist, dass es auf die Person, die ich anspreche, auch zugeschnitten ist. Also ich hatte das vorhin erwähnt, one size fits all funktioniert mittlerweile in den seltensten Fällen. Funktioniert vielleicht, wenn es wirklich so Basis-Know-how ist, dann kann jeder im Unternehmen das gleiche Training bekommen. Was aber gut funktioniert, ist wirklich, sich seiner Zielgruppe bewusst zu sein und aus ihrer Perspektive zu handeln. Das heißt, dieses, wir nennen das halt Kundenzentriertheit. Und in dem Augenblick sind dann die Mitarbeiter natürlich unsere Kunden. Was brauchen sie? Zu welcher Zeit brauchen sie es? Was sind Inhalte, die relevant sind, damit es einfach in die Arbeitswoche passt? Was muss ich heute wissen, damit ich meine Arbeit morgen besser machen kann? Und was sind Informationen, die es schön, sie zu haben, aber sie sind weniger zeitkritisch? Kann man diese dann vielleicht sich auch einfach nur anlesen? Also das sind so meine drei goldenen Regeln.
Bei Modalität hast du es jetzt auch schon angesprochen. Was muss man denn speziell bei digitalen Lernangeboten und Lernevents wie euren Learning Days beachten? Ich denke, das ist was im Moment gerade auch nochmal besonders viele Menschen rumtreibt, diese Frage.
Bitte, bitte wandelt nicht einfach ein existierendes Event in virtuell um und glaubt dann, dass alles damit erledigt ist. Also das ist so das Erste. Ich habe das eben gesagt, zurück an den Schreibtisch gehen oder zurück an unser Whiteboard und wirklich zu überlegen, wie kann man so einen Tag aufsplitten, also wie kann ich den Tag aufteilen, so dass es Sinn macht und welche unterschiedlichen Blöcke habe ich? Und unterschiedliche Blöcke sind, oft hat man einen Themenblock der Informationsvermittlung, wo eine Person oder ein kleines Team, also eine kleine Gruppe von Personen Informationen weitergibt. Wie kann ich diesen Anteil relativ klein gestalten, weil wir alle haben unsere Aufmerksamkeitsspanne ist einfach nicht so lang. Und vor dem Rechner sitzen ist auch nochmal was anderes als in einem großen Plenum oder in einem großen Saal. Und du hast die Interaktion. Das fehlt dir natürlich zu Hause. Darauf achten. Genug Pausen mit einplanen. Das ist unglaublich wichtig und das wird immer wieder vernachlässigt. Es ist was anderes, wenn ich, wie gesagt, wenn ich auf einem Event bin, ich kann aufstehen und ich kann mir ein Glas Wasser holen. Ich kann aufstehen und ich kann zur Toilette gehen. Wenn ich zu Hause in einem virtuellen Training sitze und ich habe die Kamera an, stehe ich nicht so oft auf. Man will ja auch das Setup nicht stören. Dann habe ich gerade die Kamera erwähnt. Interaktion mit einbauen. Also nicht einfach sagen, wir machen jetzt die Kamera an und alle sitzen vor ihren Kameras und müssen da stocksteif reingucken, sondern sich wirklich überlegen, wie kann ich Interaktion schaffen? Und es gibt ganz viele Tipps und Tricks. Eins ist, es gibt virtuelle Chaträume, die man schaffen kann. Man kann die Technologie, die existiert, also wenn ich jetzt Microsoft Teams, unser eigenes Angebot nehme, man kann Breakout Rooms mittlerweile für virtuelle Events etablieren, wo sich dann eine kleinere Gruppe zurückfindet. Wir nutzen Teams tatsächlich auch, wir haben einen Raum geschaffen, der nennt sich Kaffeeküche, wo man in den Pausen einfach reingehen kann und entweder chattet man, manchmal unterhält man sich auch einfach über Themen, die gerade nichts mit der Arbeit oder dem Projekt oder dem Training zu tun haben, sondern es ist wirklich reines Netzwerken und einfach mal erzählen, was passiert gerade. Also das, was so in der Kaffeeküche vielleicht passieren würde, wenn man das nicht hat. Und der letzte Punkt ist vielleicht einfach mal kreativ sein. Gar nicht drüber nachdenken, was existiert denn und was machen Leute und wie setze ich das 1:1 um, sondern überlegen, was könnte man eventuell machen, damit das interessant wird. Und vielleicht eine kleine persönliche Anekdote. Ich hatte vor einigen Wochen mein quartalsweises Team-Meeting. Also wir nennen das eigentlich Offsite. Da kommt das Team für einen Tag oder zwei zusammen und wir sind an einem anderen Ort als das Office. Dieses Jahr ging es natürlich nicht wegen Corona. Das war im Juli noch. Das heißt, ich konnte mein Team nicht physisch zusammenbringen und irgendwo anders sein und einfach wirklich über Team-Business und Team-Building-Aktivitäten zu haben. Es hat nicht funktioniert. Also haben wir wirklich überlegt, was können wir machen, damit das Team einen spaßigen Tag hat, man als Team noch ein bisschen mehr zusammenkommt, es aber nicht so ein klassischer Arbeitstag ist. Und zwei meiner Teammitglieder haben den Tag organisiert. Und was haben sie gemacht? Wir haben Activity gespielt als Team. Wir haben Technologie natürlich genutzt und die Kamera. Es hat wirklich gut funktioniert. Ich war so überrascht. Das heißt, wir haben den Tag angefangen. Ich habe über unsere Business-Prioritäten gesprochen. Wo wollen wir als Team hin? Das war so maximal eine Stunde. Und danach sind wir dann in diese Team-Aktivitäten gewechselt. Und wir haben so viel gelacht, so viel voneinander, auch Neues gelernt. Wir hatten irgendwann das Gefühl, wir sind alle physisch zusammen. Dabei hat jeder von uns in einer anderen Stadt gesessen. Und wir haben gemeinsam Mittag gegessen. Das heißt, wir haben das Mittagessen bestellt. Das hat jeder geliefert bekommen, den Tag vorher. Man musste es einfach nur warm machen. Das heißt, wir sind dann alle irgendwann kurz in unsere Küchen verschwunden und kamen dann mit unserem Mittagessen. Wir hatten alle das Gleiche, haben zusammen gegessen, hatten unser Dessert. Und es war ein super Tag. Klar hätte ich sie lieber persönlich gesehen. Wir werden das auch nachholen, sobald wir das können. Aber es war eine sehr schöne Alternative. Ein anderes Beispiel, was wir in diesem Jahr als Microsoft gemacht haben, ist, wir haben unser Fiskaljahresstart, also das Kickoff des neuen Jahres, komplett virtuell gestaltet. Einen gesamten Tag mit all unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und wir haben virtuelle Escape Rooms gehabt, an denen wir in individuellen Teams gearbeitet haben. Ich habe sowas vorher noch nie gesehen gehabt. Ich hätte nicht gedacht, dass das virtuell möglich ist, aber es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Für diejenigen, die das interessant finden, einfach mal in einer Suchmaschine schauen. Microsoft und das virtuelle Kickoff für Fiskaljahr 21. Wir haben da einen sehr schönen Beitrag auf unserer Webseite, in unseren Blogposts. kann ich jedem empfehlen. Und das hat auch nur stattgefunden, weil wir eine Gruppe von Kolleginnen und Kollegen hatten, die sich wirklich Gedanken gemacht haben, wie kann man das Thema virtuell einfach aufnehmen und etwas machen, was vielleicht so nicht existiert hat. Es ist unglaublich, was man mit ein bisschen Kreativität schafft. Und interessanterweise gibt die Technologie sehr viel her. Wir müssen einfach nur rausgehen und es ausprobieren.
Ja, ich habe Bilder davon gesehen. Das sah wirklich toll aus. Ich glaube, über LinkedIn auch. Ich nutze auch gerne LinkedIn.
Ja. Genau. Da haben es einige von uns geteilt. Also ich meine, ich auch. Ansonsten ist es wirklich Microsoft Blog und dann einfach gerne immer über eine Suchmaschine, dann stößt man da auch drauf. Also kann ich jedem empfehlen. Kurzer Read, vielleicht 5 Minuten. Sehr, sehr interessant und also hat wirklich unglaublich viel Spaß gemacht.
Ich möchte noch ganz gern auf deinen letzten Punkt eingehen von deinen 3 goldenen Regeln, sage ich jetzt mal. Das war ja dieses auf der Zielgruppe Bewusstsein. Wir haben jetzt schon über die Learning Days gesprochen. Aber ihr habt ja zum Beispiel auch, du hast gesagt, ihr habt ja auch Partner oder Kunden oder auch die Gesellschaft, also eine andere Zielgruppe, für die habt ihr zum Beispiel ja, glaube ich, diese Learn-E-Learning-Plattform. Welche Formate eignen sich denn für die unterschiedlichen Zielgruppen? Worauf muss man da achten?
Ich denke gar nicht, dass eine Zielgruppe unterschiedliche Plattformen hat, sondern es geht eher darum, was ich vermitteln möchte. Da würde ich auf die unterschiedlichen Plattformen achten. Wenn ich und vor allen Dingen, wie viele, das ist so der nächste Schritt, wie viele Menschen möchte ich denn erreichen? Ist es eine Gruppe meiner eigenen Mitarbeiter? Dann machen dann vielleicht Workshops Sinn, wenn es wirklich nur um 5 bis 10 Mitarbeiter geht und ein konkretes Thema, kann man das sicherlich auch face-to-face, also als Präsenztermin abhandeln. Möchte ich aber skalieren, weil ich mehr Themen habe und sehr viele Mitarbeiter, ist das ganze Thema E-Learning natürlich die beste Lösung, weil es skaliert, weil es ist bis zu einem gewissen Teil natürlich individualisierbar, aber es erlaubt mir auch kostengünstig ein gutes Angebot zu haben. Und alles, was an die, wenn wir jetzt sagen, Gesellschaft da draußen geht, das sind natürlich unglaublich viele Menschen, die wir erreichen wollen. Da funktioniert online im Moment am allerbesten. Alles andere ist einfach nicht abdeckbar, würde ich sagen. Und vor allen Dingen mit Corona merken wir ja, dass virtuell und digital ein unglaublich wichtiger Standbein für uns geworden ist. Also ich würde, wie gesagt, immer abwägen, was genau will ich erreichen? Wen will ich erreichen? Und dann auch bedenken, haben diese Menschen denn Zugriff auf die Technologie? Also das sind alles Dinge, die man wirklich in Betracht ziehen muss. Und um konkret zu sein, wenn es darum geht, was bieten wir für unsere Kunden und Partner an, ist es tatsächlich ein Mix. Wir haben Lernplattformen, die komplett digital sind und self-paced. Das heißt, ich konsumiere den Content komplett laut meiner eigenen meines eigenen Zeitplans. Dann gibt es aber auch Workshops und Trainings, die aufgesetzt werden, die zwar virtuell sind, aber zu einer bestimmten Zeit mit einem Trainerteam, die Fragen beantworten. Das heißt, es ist online, aber es ist live mit einer persönlichen Interaktion. Und es gibt in einigen Fällen dann immer noch Präsenztermine, die wir machen. Das sind so die Themen, wo es dann wirklich mehr, wir nennen das halt immer mehr hands-on. Also wenn wir über den technischen Bereich reden und wir, ich möchte wirklich, ob es jetzt ums Programmieren geht oder ein Hands-on-Lab, die passieren tatsächlich immer noch als Präsenztermine. Der Mix macht es aus.
Ja, super spannend. Wir sind jetzt auch schon am Ende unserer Zeit. Daher würde ich zu meinen 2 Abschlussfragen kommen. Die erste, das kommen wir relativ am Anfang vom Podcast zurück. Wie lautet dein persönlicher Tipp zum Thema Weiterbildung für unsere Hörer?
Einfach machen. So simpel es auch ist. Findet bitte ein Thema, was euch interessiert und fangt einfach an.
Dann die letzte Frage. Wen nominierst du als potenziellen Podcast-Gast, um über die Themen Weiterbildung und Digitalisierung zu sprechen?
Ich habe jemanden, den ich nominieren würde. Das ist der Martin Max. Ich hoffe, er freut sich, wenn er das hört. Und zwar ist Martin, ich arbeite unglaublich gern mit ihm zusammen und ich höre ihm auch unglaublich gern zu, weil er einen für mich sehr individuellen Ansatz, was das Thema Weiterlernen oder Learning in Unternehmen hat. Er ist viel in unserer Partnerwelt unterwegs. Er arbeitet sehr viel mit Mittelstandsunternehmen in Deutschland und ist nicht nur ein großer Verfechter von lebenslangem Lernen, sondern auch von der ganzen Thematik Diversität und Inklusion und ist seit 20 Jahren eigentlich in der digitalen Welt zu Hause und jemand, der ganz tolle Dinge und ganz tolle Insights zu dem Thema beizutragen hat und tut das, weil er wirklich daran glaubt.
Super, das klingt sehr spannend. Den schaue ich mir auf jeden Fall direkt an und dann sage ich dir ganz lieben Dank für deine Zeit und das tolle Interview.
Vielen Dank.
Das war's für heute. Ich hoffe, die Folge hat euch inspiriert und gefallen. Ich freue mich sehr, wenn ihr sie liked, teilt und kommentiert. Verratet mir auch gerne, was ihr spannend fandet, welche Fragen ihr noch habt oder welche Vorschläge und Wünsche ihr für zukünftige Gesprächspartner habt. Unser offizieller Hashtag, unter dem ihr alle Folgen und Blicke hinter die Kulissen finden könnt, lautet Schlaufuchs. Die nächste Folge E-Learning Inc. erscheint am 28. September, also stay tuned!